Heute mit Das verrät der eigene Computer, Handys im Eigenbau und der neue heiße Scheiß von Apple.
CT Uplink.
Ja, schönen guten Tag hier aus dem CT-Keller. Heute Ausgabe 20 der CT. Wir sind wieder zu viert, sind wir hier, und zwar mit
Christian Wölbert aus dem Mobilressort.
Jürgen Schmidt von Heise Security.
Und Hannes Schröller, auch aus dem Mobilressort.
Und ich bin Keno Janssen aus dem Imaging-Ressort. Genau, wir sind wohlbehalten von der IFA alle wiedergekommen.
Nee, ein bisschen steckt ja, ist irgendwie genommen. Immer noch, ja. Immer das Wochenende noch. Fehlt.
Ja, ich habe einen Tag freigenommen. Ja, jedenfalls sind wir wieder hier schön in Hannover, im Keller bei uns.
endlich wieder im Keller.
Naja, aber endlich wieder gute Bildqualität, weil ja, das war beim letzten Mal stimmt. Ja so, das war zwar okay genau. Für so eine Live-Situation, aber wir haben viel Kritik über den Ton und ja, das Bild und die Synchronisation.
Es war halt ein Versuch, ne?
Genau, müsst ihr auch verstehen, das ist irgendwie so einmal, das war eine Premiere, das wird besser, versprechen wir. Ja, jedenfalls wollen wir heute ein bisschen über Computerforensik reden. Da hast du dich ja mit auseinandergesetzt. Was bedeutet das überhaupt, Computerforensik?
Ja, das sind die Spurensucher, die auf PCs, meistens im Auftrag der Polizei, nach Spuren suchen aller Art. Also versuchen, dir nachzuweisen, dass du tatsächlich raubkopiert hast oder dann bei irgendwelchen richtigen Bösewichten Kinderpornos auf dem Rechner sicherstellen sollen. Das sind die Forensiker. Das ist so eine Art CSI in der IT.
Das bedeutet also, gut, wenn ich die Sachen sowieso auf der Festplatte habe, dann braucht man ja keine großartige Forensik zu machen. Aber da geht es vor allem darum, auch wenn ich versucht habe, Spuren zu verwischen, die sichtbar zu machen, oder?
Naja, in dieser Festplatte sind sehr viel mehr Informationen gespeichert, als man eigentlich denkt. Und die zutage zu fördern, das ist irgendwie die Aufgabe von einem Forensiker. Und dazu gehören eben unter anderem eventuell schon gelöschte Dateien oder auch Aktionen, die irgendwann durchgeführt wurden, irgendwas zum Beispiel auf eine bestimmte Zeit festzunageln, dass also zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Programm installiert war tatsächlich, wo du eben beschuldigt wirst, irgendeine Aktion durchgeführt zu haben. Und das ist nicht so ganz trivial, aber durchaus machbar.
Und du hast in dem Artikel gezeigt, eben was da theoretisch möglich ist und was mein Computer verrät, ohne dass ich das unbedingt
nicht
weiß.
Nur theoretisch, auch ganz praktisch. Also es gibt da so ein Tutorial, das also richtige Forensiker geschrieben haben. Der Autor von dem Tutorial, der bildet selber Forensiker bei einem Landeskriminalamt aus. Und der zeigt da, wie man mit Hilfe von dieser DVD alle möglichen und teilweise unmöglichen Spuren und Informationen zutage fördern kann.
Also mit der DVD, wir haben eine DVD beigelegt. Ach genau,
die
hast du da schon.
Ich habe die schon hier. Da haben wir eine Menge, habe ich eine Menge Leserzuschriften bekommen. Ich finde das Zeug nicht, weil nur Bildbearbeitungssoftware. Ja, das ist halt richtig, richtig High-End-Technik, nämlich eine doppelseitige DVD.
Oh, und da muss ich zugeben, das hätte ich mir aber auch
im Zweifelsfall einfach umdrehen. Also wenn das blaue Bildbearbeitung oben liegt, hast du ein Problem.
Ach, deswegen ist es auch die Front hier so geteilt,
richtig,
ne?
Richtig. Also, ich glaube, man hätte vielleicht da dann einfach mal doppelseitige DVD vielleicht.
Irgendwo hätte man es vielleicht vorne draufschreiben können, das doppelseitig oder sowas.
Okay. Aber auf jeden davon Fall, kann man dann booten und das ist dann wahrscheinlich.
Du kannst booten, dann kommt so ein Linux, so ein speziell für Forensiker, von
ist
Forensikern.
Also
nein, das ist Deft.
Ah, ja, okay.
Das ist so ein italienisches Team, also hauptsächlich Italiener sind das, die das machen. Von Forensikern, für Forensiker gemachte Linux-Distribution. Oder du kannst es auch unter Windows in dein Laufwerk schieben, dann kannst du spezielle Windows-Tools für Forensikaufgaben dort direkt starten.
Und das ist also auf jeden Fall, also ich meine sowas wie Undelete oder so, darunter, solche Tools kenne ich, aber was gibt es da denn noch so für Möglichkeiten, um an Dinge zu kommen, die ich womöglich verschleiern will oder die nicht mehr so ganz offen zugänglich sind?
Ja, es gibt zum Beispiel das Photorec, ist so ein ziemlich state-of-the-art Data-Recovery-Tool. Das geht über die ganze Festplatte und nimmt eigentlich bei jedem Byte an, das könnte der Anfang einer Datei sein, und guckt dann, ob, wie es weitergeht und ob das irgendwie typischen Dateiformaten entspricht. Und
ach so, das wenn sucht ja, dann so nach logischen Strukturen?
Genau, oder? Das sucht nach typischen JPEG-Headern zum Beispiel.
Okay.
Da sind also so Magic Bytes, die ja typischerweise am Anfang stehen, und wenn da eben sowas gefunden wird, dann nimmt es an, es ist ein JPEG, und hofft, dass die nächsten Blöcke tatsächlich immer noch zu dem Bild gehören und also das nicht fragmentiert, also über mehrere Blöcke, mehrere Bereiche der Festplatte verteilt war, sondern dass das wirklich am Stück ist, und schreibt dann dass dieses JPEG zurück auf deinen Rettungsdatenträger und kann so auch Dateien wiederherstellen, die eigentlich gelöscht waren, die im unallocated space noch rumliegen, und ist da sehr erfolgreich damit. Und im Übrigen nicht nur Bilder, sondern es kann, ich weiß nicht, um die 600 verschiedene Dateiformate, die es wiederherstellen kann. Und das auch bei ziemlich vielen verschiedenen Dateisystemen.
Was, wenn ich das nun absolut nicht will, dass irgendjemand da noch irgendwelche Bruchstücke auf meiner Festplatte findet, was kann ich denn dagegen tun? Also wenn ich wirklich was löschen möchte.
Also
Nacktfotos von meiner Freundin.
Ja, also wenn du wirklich sicher sein willst, dass irgendwas nicht mehr da ist, dann musst du die Festplatte komplett überschreiben. Einmal von vorn bis hinten, dann kannst du relativ sicher sein, dass nichts mehr da ist. Es gibt immer noch so ein bisschen ein Problem mit SSDs und dem Wear-Leveling, wobei das ist noch nicht so ganz raus, ob das ein eher theoretisches oder tatsächlich praktisch nutzbares Problem ist, dass da die Firmware die Schreibzugriffe quasi umdirigiert, um die Belastung, die Schreibbelastung über die DVD, über das RAM gleichmäßig zu verteilen.
Ah, okay.
Und so kann es sein, dass du unter Umständen dreimal auf der Festplatte Block 123 schreibst, das aber tatsächlich auf verschiedenen Flash-Speicherzellen landet.
Okay.
Und wenn du es danach schaffst, die Flash-Speicherzellen alle auszulesen, kann es unter Umständen sein, dass du, obwohl du das Ding dreimal überschrieben hast, diese Speicherzelle immer noch irgendwo vorhanden ist und die wieder zutage gefördert wird. Wir haben bis jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, ob das tatsächlich praktisch relevant ist, weil eigentlich nach unserer Vorstellung müsste man dazu an dem Controller vorbei direkt das Flash auslesen. Aber unter Umständen geht es auch so, aber wie gesagt, das ist noch so ein bisschen offen. Aber im Allgemeinen gilt Festplatte einmal von vorne
bis hinten. Genau, das haben wir in einer letzten Sendung gelernt, dass das ja ein Mythos ist, dass, dass man Festplatten irgendwie fünfmal überschreiben muss, damit es wirklich richtig gelöscht ist.
Ja, das stammt aus Zeiten, als Floppy-Disks noch ungefähr so groß waren.
Als die Schreibdichte noch nicht so groß gewesen ist.
Und da ging das vielleicht, aber mittlerweile alle Experten, mit denen ich bis jetzt geredet habe, und da waren einige Cracks dabei, haben mir gesagt, dass sie, also wenn die Festplatte einmal überschrieben wurde, dass sie da nichts mehr runterkriegen. Und von daher gehe ich davon aus, dass das auch tatsächlich so ist.
Wie habt ihr denn euer Versuchskaninchen gefunden? Das war ja nicht so leicht, oder?
Ja, das war ganz lustig. Ich habe ja
erzählen, was das überhaupt für ein Versuchskaninchen ist, was wir hier vorgestellt haben.
Ja, also ich hatte ja die Idee, dass wir einfach mal ausprobieren, was der Forensiker tatsächlich da so mit ein bisschen Arbeit zutage fördern kann. Wenn wir ihm eine Festplatte geben und also eine wirklich benutzte, was kann der über den herausfinden mit so ungefähr einer Stunde Arbeit, die er da reinsteckt? Und hatte mal so naiv in die Redaktion gefragt, wer mag denn mal irgendwie seinen Computer? Also ich brauche auch nur eine Stunde, es geht nichts kaputt dabei. Ich mache kurz ein Image davon und das kriegt dann der Forensiker und der untersucht das.
Da war die Begeisterung
sicher. Und ich habe noch nie so viele Hinterköpfe gesehen. Und es ist sehr bezeichnend, dass sich dann ausgerechnet eine Frau gemeldet hat, die also sich doch bereit erklärt hat, nicht aus der Redaktion. Aber eine Bekannte von mir hat sich dann also bereit erklärt. Miriam haben sie im Artikel genannt. Sie heißt anders, es ist streng geheim. Also da waren dann also auch wirklich persönliche Sachen auf dieser Festplatte. Nichts wirklich irgendwie Kompromittierendes, aber einfach sehr intime Sachen, die also auf so einem PC zu finden sind. Ich fand es auch sehr faszinierend, als ich das Manuskript gelesen habe, wie sich so im Lauf das Artikel so richtig so ein Bild vor deinem geistigen Auge entwickelt hat, von der Person mit Stärken, Schwächen, Vorlieben.
Was haben die denn so ausgefunden, die Forensiker zum Beispiel über Miriam?
Ach, alles Mögliche, was sie beruflich so gemacht hat, ihren Ehemann, wo sie herkommt, dass der Ehemann aus der einen Gegend kommt und sie daher, dass sie im Chor singt.
Über Doc-Dateien dann wahrscheinlich oder über E-Mail?
Quer durch. Der hat halt einmal irgendwie über den Rechner drüber geschaut und hat da halt alles mögliche Bilder gefunden, runtergeladene Dateien und irgendwelche Dokumente, die sie aufgemacht hat. Und
die Festplatte alles war, mögliche. Was für ein Zustand war die Festplatte?
Also das war eine ganz normale, es war ein funktionierender Rechner, der nicht gereinigt wurde, sondern tatsächlich ein Rechner, wie er zum Beispiel bei einer Beschlagnahmung oder wenn er geklaut wird oder sowas, jemandem in die Hände fallen würde. Und was der dann rausfinden könnte in dieser Situation über die Person, das haben wir da in diesem Artikel so ein bisschen geschildert. Und okay, also das war auch also recht faszinierend, was da alles rauskam. Wir haben die Informationen in dem Artikel natürlich alle ein bisschen verfremdet und ein bisschen geändert. Da hat Miriam Wert drauf gelegt.
Ja, klar.
Und vor allem, es geht ja dann in solchen Fällen auch nicht nur um die eigenen Daten, sondern da sind ja im Zweifelsfall auch Daten deiner Freunde, deiner Bekannten, deren Telefonnummern, deren Handynummern und Bilder von denen und so weiter mitgespeichert, die dann demjenigen in die Hände fallen. Es geht ja nicht nur um dein eigenes Zeug, deinen eigenen Scheiß, sondern du hast da jede Menge Sachen, die dir andere anvertraut haben, weil sie sagen, ja okay, du darfst das haben, aber dann hat sie auf einmal ein Dritter.
Ich fand das Gefühl total komisch. Ich habe gedacht im ersten Moment, ja, ich gebe die Festplatte, ist hier nur mein Arbeitsrechner. Dann habe ich noch mal eine Sekunde weiter nachgedacht und so, nee, die behalte ich lieber für mich. Und
weil man einfach Dinge falsch verstehen kann. Ne? Also wenn du auf irgendeiner, also mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber man ist aus irgendwelchen Gründen auf einer Webseite. Das könnte aber, wenn man sich diese Webseite anguckt, könnte auch andere Gründe haben und dann ist man wieder in Erklärungsnot.
Ja, also gerade beim Arbeitsrechner, allein wenn du irgendwie zweimal zu viel bei Amazon warst oder so, ne, könnte das halt schon entweder fehl- oder richtig interpretiert werden.
Ja, ja, stimmt.
Also so eine Kleinigkeiten halt oder auf welcher Newsseite du warst oder
was. Es gibt eigentlich tausend Gründe, warum man das alles lieber für sich behalten will.
Auch absolut.
Wenn man kein Schwerverbrecher
fängt bei den kleinsten Sachen an, ja.
Aber da hat man richtig mal dieses Gefühl gemerkt und kann
wirklich ich auch sehr intim.
Den Satz auch beurteilen, den manche Leute ja sagen, wer nichts zu verstecken hat, ne, der kann ruhig. Ja,
ich wünsche mir, dass möglichst viele CT-Leser mal mit diesem Heft bzw. dieser DVD bei ihren Freunden oder Bekannten, die meinen, sie haben nichts zu verbergen, vorbeischauen und fragen, ob sie nicht mal eine Stunde mit ihrem PC alleine verbringen dürften mit dieser DVD. Und ich glaube, dass sie da sehr schnell sehr interessante Ausflüchte hören werden, warum das jetzt gerade in diesem Fall jetzt nicht möglich ist, weil ich habe natürlich nichts zu verbergen, aber meinen Rechner lieber nicht.
Naja, klar.
Ja, naja, man denkt im ersten Moment auch immer nur an irgendwelche nackte Sachen oder so, wie das ja hier auch auf dem Cover.
Ja, oder Terrorismus oder was auch immer. Ja.
Aber ich denke mal alleine, weiß ich nicht, alleine meine Kontoauszüge oder so, die sind da ja auch drauf. Ja, so
Shopping,
ganz profane Dinge, die wirklich, die eigentlich nichts in der Öffentlichkeit verloren haben. Aber um dieses Cover gab es ein bisschen Diskussion, ne? Wenn ich
mich da hat in der Cafeteria, als das aushing, meinte irgendwer, haben wir das schon nötig?
Ich glaube, das war auf der Detailkamera, kann man das sehen? Da ist ja hier so ein Frauenbauch zu sehen, den man fast gar nicht richtig erkennen kann. Und sollte das vorher, also war das von Anfang an die Motividee mit dem Bauch oder sollte
also
das
mit dem Bauch nicht, oben? Aber es war nein, aber es war durchaus so, dass ich das Thema eigentlich schon angesprochen haben wollte, weil aus meiner Sicht wäre es irgendwie verklemmt, wenn man das komplett ausblenden würde, weil natürlich ist der Gedanke da, dass auf dem Rechner Nacktbilder sein könnten. Das ist
ist ja auch super aktuelles Thema, genau einschlägig. Ja,
also. Ich meine, das steht einfach, das ist der Elefant, der im Raum steht. Und also um den einen großen Bogen rumzumachen, das wäre verlogen und verklemmt.
Nee, ich habe gehört, die Leute wollten dann lieber so einen schmerbäuchigen Männerbauch da drauf
sehen. Wer hat denn sowas auf dem Rechner?
Ja, ich meine, aber der normale Mensch, der normale Leser hat ja vielleicht auch Nacktbilder von sich drauf und der hat ja vielleicht nicht so einen perfekten Bauch. Also ich glaube, also das war die Kritik, die ich gehört hatte. Aber es hat, glaube ich, noch keine Leserbeschwerden.
Ich habe keine bekommen, aber ich weiß nicht, ob die an mich gingen.
Ich glaube auch, dass wir sind da schon sehr, sehr diskussionsfreudig.
Das ist ja auch absolut jugendfreies Bild.
Also wenn man sich da mal andere
Hefte wobei es gab auch mal eine Version, wo es irgendwie noch ein bisschen prominenter war. Von daher.
Naja, aber wenn man bedenkt, wie andere Zeitschriften ihre Hefte verkaufen wollen, das ist ja sehr offensichtlich durch wissen wir schon, ne? Naja, gut.
Okay. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja. Diese Mischung. Da hinten ist noch ein Kontoauszug oder so, ne?
Genau. Und
das sind so genau, ja.
Wikipedia-Artikel. Das finde ich jetzt.
Das es gibt bestimmt auch Leute, die sich dafür schämen, auf dem Wikipedia-Artikel.
Ach, Word-Datei soll das sein. Das soll das Icon von Word, der MP3. Ja, okay. Ja, schön. Sollte man sich mal angucken, ist echt interessant.
Ja, ich habe vor allem auch wirklich interessante, spannende Sachen neu dazugelernt. Das hat mich schon ein wenig überrascht.
Was war die spannendste Einsicht, die du...
Ach, das waren viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die, hast du gewusst, dass Windows jeden einzelnen Ordner, den du irgendwann öffnest, in der Registry speichert? Und unter Umständen selbst nach Jahren noch, wenn dieser Ordner längst nicht mehr existiert, existiert der Ordnername immer noch in deiner Registry. Und es kann dir immer noch nachgewiesen werden, dass dieser Ordner mal existiert hat. Also pass auf, wie du deine Ordner nennst, wenn du irgendwas auf dem Rechner verstecken willst. Es genügt nicht.
Bombenbauanleitungen.
Genau, wenn der Bombenbauanleitungen heißt, dann ist der unter Umständen viele Jahre später noch nachzuweisen, weil Windows bei jedem Besuch dieses Ordners die Einstellung für den Explorer, für die Ansicht im Explorer irgendwie in der Registry ablegt und dadurch taucht eben dieser Ordnername jedes Mal wieder auf.
Ihr habt euch jetzt aber erstmal auf Windows konzentriert.
Ja, einige der Tools funktionieren auch mit anderen Betriebssystem, wie zum Beispiel das Photorec, kann im Prinzip auch auf Mac-Rechnern und auf Linux-Rechnern Sachen zutage fördern, aber wir haben jetzt den Schwerpunkt auf Windows gelegt, weil es einfach die größte Zielgruppe ist das Thema, wir haben sowieso relativ umfangreiches Paket gemacht und das wäre sonst ausgeufert. Wir haben auch Smartphones komplett ausgeblendet, was eigentlich auch sehr, sehr spannend gewesen wäre, aber da wird es vielleicht irgendwann einen nächsten Anlauf geben. Wir mussten das einfach irgendwie ein bisschen einschränken, um das handelbar zu machen.
Aber eine Sache ist mir dazu noch eingefallen, braucht man wirklich physischen Zugang zu der Festplatte oder kann man das auch per Remote? Also wahrscheinlich einige Tools könnte man sich, das kann man sich auch...
Das kommt drauf an. Wenn ich einen Trojaner auf deinem Rechner habe, dann kann ich da auch in die Registry schauen, natürlich. Ja. Und diese Informationen, die in der Registry stecken, auslesen. Aber der Forensiker, der Blick des Forensikers ist normalerweise der eben auf die Festplatte. Mhm. Und die werden im Zweifelsfall die Festplatte sogar ausbauen aus dem Rechner, was wir jetzt da nicht empfehlen, sondern also wir stellen vor, wie man das einfach macht, indem man von DVD bootet oder im anderen Fall sogar direkt im Live-Windows-System, ohne dass du da irgendwie schrauben müsstest.
Ja, spannend. Die Nerd-Gerichtsmediziner, sehr schön. Du hast auch was Spannendes gemacht. Du bist in Hamburg gewesen, glaube ich, ne?
Ja, genau, ich war in Hamburg, ja.
Und das
ist sehr spannend.
Darüber hat Christian dann einen Artikel geschrieben.
Mein Ausflug nach Hamburg. Besonders schön war die Alster.
Die dritte Klasse.
Du hast dir da Do-it-yourself-Leute angeguckt, die Handys selber bauen oder wo man selber hingehen kann und ein Handy bauen können.
Genau, das war ein Workshop und den hat das FabLab Hamburg durchgeführt.
FabLabs sind ja, glaube ich, so lose Vereine, die irgendwas mit Hardware, Computer, Nerdtum basteln, ne?
Oder? Genau, also in Hamburg sind das so, ich glaube, ungefähr 15, 16 Leute, die ja Mitglied sind in diesem Verein. Und die haben einen ganz kleinen Raum auf St. Pauli und haben da Werkzeuge stehen, mit denen man Dinge herstellen kann, also 3D-Drucker und so weiter. Aber diese Handybauaktion war jetzt nochmal in einem separaten Raum, in einem kleinen Pavillon, den sie extra aufgebaut haben. Mhm. Und da ging es in diesem Raum wirklich nur darum, dieses Handy zu bauen.
Und das war jetzt eine einmalige Aktion oder?
Ja, das ging einen Monat, also das waren ganz viele Workshops, wo dann jeweils 3-4 Leute mitmachen konnten. Man musste sich vorher anmelden und es war relativ schnell ausgebucht, deswegen musste man schnell sein und jetzt ist es leider vorbei, also man kann jetzt nicht mehr hingehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr vielleicht nochmal angeboten wird, vielleicht auch in einem anderen FabLab.
Ah, okay. Vielleicht können wir mal ein Bild zeigen von so einem Handy.
Genau, ja, da sieht man jetzt den ersten Schritt, also links ist so ein kleiner Plastikkasten mit ganz vielen, noch viel kleineren Fächern, da sind die ganzen Bauteile drin, 70 Stück, also man musste dieses Handy aus 70 Teilen zusammensetzen und die haben wir dann in eine kleine Schablone einsortiert und damit man nicht durcheinander kommt, welches Teil später wohin auf die Leiterplatte muss. Also das war vom FabLab wirklich super vorbereitet, man hatte auch Erklärungen, was ist jetzt eigentlich ein Kondensator, was ist ein Widerstand, Also ich habe selber überhaupt keine Ahnung von Elektronikgrundlagen und habe nebenbei also noch was über Elektronik gelernt und habe vorher auch noch nie gelötet. Und trotzdem konnte ich, weil die Leute vom FabLab das so gut aufbereitet haben, das Handy dann zusammensetzen. Ja.
Aber das ist jetzt kein Smartphone geworden, sondern relativ rudimentäres.
Genau, es kann eigentlich nur telefonieren und SMS schreiben.
Mhm. Wer telefoniert denn heute noch mit Handys?
Tja, aber wenn man das selber zusammengebaut hat, dann weiß man das Telefonieren plötzlich wieder zu schätzen, wenn es dann geht. Also okay. Dann freut man sich auch über einen Anruf und nicht nur über
einen WhatsApp. Ja, aber man kann richtig eine SIM-Karte da einlegen und der bucht sich dann richtig ins Netz ein und so weiter.
Genau, man kann eine SIM-Karte reinschieben. Aber das Spannende ist natürlich wirklich, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas selber zu bauen? Vor allen Dingen, weil man so ein einfaches Handy, was nur telefonieren und SMS schreiben kann, gibt es, glaube ich, jetzt für 11 Euro eins von Samsung, Fabrik neu. Jeder hat noch ein altes Handy von vor 6-7 Jahren in der Schublade rumliegen. Aber wenn man es halt selber zusammenbaut, dann lernt man echt mehr, als wenn man einfach nur eins bestellt.
Also das war auch der Punkt vom FabLab, dass sie den Leuten einfach mal, sie wollten jetzt nicht Handys produzieren sozusagen, sondern sie wollten, ist vor allem eine Lehr- Veranstaltung gewesen, dass die Leute ein bisschen mehr Zugang haben.
Genau.
Zu ihrem, dass sie sich mal überlegen, was sie da eigentlich die ganze Zeit in der Hand haben.
Genau so war das gedacht, ja.
Ich finde eigentlich einen anderen Aspekt viel spannender als das Lernen dabei. Es ist so ein bisschen so eine Entmystifizierung.
Ja, stimmt.
Weil
ja.
Die Leute haben unheimlich Angst vor Technik, weil es so kompliziert ist und so weit weg, das kann man überhaupt nicht verstehen. Und also das wieder runterzuholen von diesem ganz hohen Sockel zu irgendwas, was dann, man selber mit den eigenen Händen mit machen kann.
Ja, genau.
Das gibt dem Ganzen wieder eine ganz andere Bedeutung und ordnet das anders irgendwie in der Welt ein als irgendwas, was nur andere machen können. Irgendwelche tollen Firmen, die das Know-how haben.
Genau.
Dabei.
Aber hast du das Gefühl denn so wirklich gehabt? Weil ich meine, da waren ja sicher auch so komplett vorprogrammierte Mikroprozessoren drin, wo du dann auch nicht reingucken konntest, die du einfach nur irgendwo angesteckt hast und dann ging das. Hat das funktioniert von der Pädagogik sozusagen? Hattest du das Gefühl, dass du das wirklich selber gebaut hast?
Also zwei Erkenntnisse hatte ich während des Bastelns und hinterher. Also das erste war, dass ich nicht gedacht hätte, dass man das vom Basteln und Löten her wirklich hinbekommt, wenn man das sowas vorher noch nie gemacht hat. Also das hat funktioniert und das war schon eine tolle Erkenntnis, dass man relativ kleine Elemente, also diese winzigen Widerstände, die so stecknadelkopfgroß sind, dass man das in den Griff bekommt, dass man das so anlötet, dass es an der richtigen Stelle ist, richtig rum, dass es wirklich alles leitet. Und das zweite ist, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ein Handy wirklich funktioniert, aber ich weiß jetzt wenigstens, was ich nicht weiß. Und das war schon ziemlich cool.
Und ungefähr, was da so für Teile rein müssen sozusagen. Ne? Was hast du mit deinem selbstgebauten Handy, was hast du damit gemacht?
Also ich habe meins da gelassen und es ist auch nicht ganz fertig geworden, aber man kann sich das sozusagen ausleihen, wenn man es fertig gebaut hat. Es gehört dann der Stadt Hamburg, die hat nämlich die ganzen Teile bezahlt und deswegen konnte man es nicht direkt mitnehmen.
Ach so, aber was machen die da jetzt mit den Handys?
Also ich denke mal, dass sie versuchen, das den Teilnehmern zu verkaufen, wenn sie eben von der Stadt Hamburg die Erlaubnis bekommen, diese Teile weiterzuverkaufen. Ja. Das sind so haushaltsrechtliche Fragen, weil der Kulturfonds der Stadt Hamburg das bezahlt hat. Mhm. Ich denke mal, dass sie versuchen, da noch das Handy an da noch Erweiterungen zu basteln, ja zu passen, also zum Beispiel UV-Sensoren, dass es nicht einfach nur ein Handy ist wie jedes andere, sondern dass es individuell ist mit individuellen Gehäusen. Ich denke mal, da werden die vom FabLab noch weiter dran forschen.
Gibt es den Bauplan irgendwie im Netz oder so? Und die Stückliste sozusagen?
Genau, also das hat ein Professor vom MIT oder ein Junior-Professor, glaube ich, vom MIT alles zusammengestellt. Und der hat auf seiner Homepage die ganze Teileliste und die Bastelanleitung. Also man kann das theoretisch auch zu Hause machen, dann braucht man aber ziemlich viel Werkzeug und einen Ofen zum Löten. Deswegen ist es eigentlich eher so ein Projekt, was man in einem Workshop macht bei einem FabLab und weniger allein zu Hause.
Waren das jetzt spezielle Teile, die nur für dieses Projekt dann gefertigt wurden oder sind es allgemeine Elektronikbauteile gewesen?
Das sind Standard-Elektronikbauteile, die man bei großen Versandhändlern bekommt. Mhm. Und der David Mellis, der das alles entwickelt hat, hat dann auch zwei Händler empfohlen, wo man das bestellen kann. Die sitzen allerdings beide in den USA. Mhm. Und die Leute vom FabLab, das war natürlich das Praktische, dass die Teile alle vorher besorgt haben. Und die haben das auch modifiziert. Also die haben bestimmte Teile ausgetauscht, haben das Design ein bisschen geändert. Und weil es Open Source ist, ist das halt eben auch möglich.
Was lief dann darauf für Software?
Das basiert auf dem Arduino. Also das ist sozusagen eine Weiterentwicklung von dem GPS-Modul, was man auf ein Arduino steckt.
Okay, und also das habe ich mich nämlich gerade gefragt, ja, dass man ja irgendwelche, man muss ja, es braucht ja eine Software, aber die hat man in Arduino programmiert dann sozusagen.
Genau, also dann öffnet man auf dem Laptop die Arduino-Umgebung und schiebt die Software drauf und die hat Mellis halt zusammen mit anderen Leuten vom Arduino-Projekt entwickelt.
Und darf man das dann so einfach in Betrieb nehmen? Ja, also ich hätte mich auch da, also wundert mich doch ein wenig, dass man hier einfach so rumfunken darf mit irgendeinem so selber gebauten Teil. Also,
ja, da muss man vielleicht.
Mit Modems war, ne? Die Pest.
Ja, ja, genau, die bösen Zixels.
Das war eine der Sachen, die ich dann wirklich gelernt habe, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass eben der GSM-Chip, der mit dem Netz spricht, dass der nicht Open Source ist, sondern dass der so eine Art Blackbox ist, die man dann auf die Platine lötet. Und das ist schon ein komisches Gefühl, weil man weiß, okay, das ist jetzt so das offenste Handy, was es irgendwie gibt auf dem Markt. Aber der Chip, der am aufwendigsten ist und der auch vielleicht Hintertüren enthält, da kann man eben nicht reingucken, weil es solche Chips eben nicht mit vollständiger Dokumentation zu kaufen gibt.
Ach so, und der ist dann schon zertifiziert und mit dem kann man dann rumfunken.
Ja, genau. Okay. Also das ist der, ich glaube, das teuerste oder eins der teuersten Teile auf dem Telefon, das größte Teil und dieser Modem-Chip und das ist halt eben ein ganz normales, kommerziell erhältliches Teil, wo man dann nicht genau weiß, kann der vielleicht auch vom Netzbetreiber über irgendwelche Befehle angesprochen werden, ohne dass man das mitbekommt, dass dann vielleicht das Mikro eingeschaltet wird oder so.
Hast du noch ein Foto von dem fertigen Gerät oder Achim, hast du das schon gezeigt hier hinten bei uns in der Technik? Ach so, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, dann haben unsere Zuschauer das ja schon gesehen. Okay, super. Nee, das ist echt, finde ich, eine coole Idee.
Ja, also es hat das FabLab Hamburg so wirklich super gemacht und die Leute, die da waren, das waren auch Kinder dabei, die waren alle total begeistert, ständig sind Nachbarn reingekommen, also Anwohner, die da auf St. Pauli wohnen und wollten noch spontan mitbasteln. Die Leute vom FabLab haben so gesagt, ist so ein bisschen dieses unbekannte Wesen in der Hosentasche, also das Handy, was man halt dann näher kennenlernen kann, wie Jürgen gerade auch gesagt hat. Also das cool. War, glaube ich, wirklich das Faszinierende.
Ja, denn zu dem genauen Gegenteil. Genau, der jetzt so von dem Gerea Back to the Basics Selbstbastel-Hacker-Telefon zum
iPhone 6, beziehungsweise den iPhone 6.
Genau.
Also das kann man ja eigentlich kaum nicht mitbekommen haben.
Genau, also Woche das will ich, glaube ich, auch vermeiden, dass wir jetzt hier alles nochmal nacherzählen.
Also vielleicht ganz kurz, Apple hat halt die beiden neuen iPhones vorgestellt und dazu noch eine Watch, wobei der Unterschied ist, dass die iPhones halt schon einen Verkaufstermin haben und die Watch erstmal irgendwo 2015 geschoben wurde.
Genau. Und dass die iPhones eben iPhones heißen und
Apple Watch. Also ein paar Kollegen von anderen Medien natürlich haben auch oft noch das verwechselt und so. Wir hatten ja so ein paar Interviewanfragen und so, da wurde halt immer noch über die iWatch gesprochen.
Ja, das war so ein mythisches Ding. Mhm. Also ich war ja auch gerade auf der IFA, da wurde, Apple war natürlich nicht da, aber trotzdem haben alle über die iWatch geredet und ich habe mich auch dabei ertappt, dass wenn ich Interviews gegeben habe, dass ich auch gesagt habe, die Smartwatches sind alle noch nicht so toll, aber jetzt kommt Apple und die haben ja vielleicht die ultimative Idee.
Wobei, also das Seriengerät gibt es ja auch noch nicht, vielleicht heißt es dann wirklich iWatch, das kann ja immer noch sein.
Ja, auf jeden Fall, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von der Apple Watch. Also, weil
wollen wir erstmal über die Telefone sprechen?
Meinst du?
Ich fand die fast spannend, ne?
Weil da ist ja nicht viel passiert bei den Telefonen. Aber okay, überzeug mich. Was ist
an den Telefonen super? Also sind größer, ne? Weiß ja jeder. Jetzt 4,7 Zoll und 5,5 Zoll.
Wie alt war das alte?
Ein Jahr.
Nein, wie also, groß?
Wie groß? 4 Zoll.
Ah ja.
Also das ist ja diese ewige Diskussion, was ist die richtige Displaygröße bei einem Smartphone? Bei Android hast du mittlerweile alles, da kannst du von gigantisch groß bis zur Tabletgröße bis winzig klein kriegst du da alles. Und deswegen habe ich auch zwei Geräte mitgebracht, nicht die iPhones, aber nur mal so zur Anschauung, das ist hier ein Samsung Galaxy Note 3 Neo. Das hat 5,5 Zoll, also so wie das neue iPhone 6 Plus. Ungefähr gleiche Größe halt. War bislang so eins der größten Android-Telefone und jetzt hat Apple halt ein ähnliches Gerät in der
also
Mache.
Schon ein Phablet, ne?
So, also hier so ungefähr, ja genau, Phablet sagt man mittlerweile, so einmal Handgröße ist es ungefähr. Und was ich noch spannender finde, ist, dass das ist das Nexus 4 von Google. Das ist vor 2012, zwei Jahren rausgekommen, genau. Und man spricht ja bei Apple nicht so gern über Specs. Also Apple selbst spricht ja nicht so drüber, weil es halt einfach so gedacht ist, du hast ein geschlossenes System und es funktioniert und deswegen brauchst du dir auch keine Sorgen darum machen. Und was aber trotzdem ganz witzig ist und ohne, dass ich das beurteilen möchte, ist aber, dass das Nexus 4 sehr ähnliche Specs hat wie das neue iPhone 6. Es hat die gleiche Auflösung, es hat die gleiche, fast die gleiche Auflösung, die gleiche Displaygröße von 4,7 Zoll und es hat auch einen NFC-Chip zum Beispiel drin.
Ja, es ging ja auch dieses Foto durch die sozialen Netzwerke mit dieser Gegenüberstellung.
Davon. Genau, da hat sich jemand einen Gag gemacht, hat es daneben gestellt und gesagt, hier haben wir schon alles bei Android. Genau. Also es ist natürlich noch eine ganz andere Umgebung, muss man dazu sagen. Es ist eine andere Software etc. Nur aber, wenn man wirklich mal auf die technischen Specs schaut, ist es nicht, was Apple gezeigt hat, ist jetzt irgendwie bahnbrechend neu. Mhm. Die andere Frage ist, wie sie es einsetzen und wofür und so weiter. Aber rein auf die Fakten gesehen, ist es halt alles Technik, die schon mal da war, auf jeden Fall, vor 2 Jahren.
Naja, ich meine, was ich schon krass finde, ist, dass das konventionelle iPhone im Vergleich zu den ganzen Android-Telefonen schon extrem klein gewirkt hat. Und das habe ich auch im Bekanntenkreis öfter gehört, dass die gesagt haben, naja, so richtig viel Spaß macht das nicht, darauf zu surfen.
Also ich glaube, da kann man wochenlang drüber diskutieren, was das iPhone, Richtige, ne? Ist.
Ja. Und bist du mit der Größe da so zufrieden?
Nein, ich will ein großes.
Ah, siehst du, genau, das geht.
Aber du willst auch ein iPhone, oder?
Ja, ich will ein iPhone. Ja,
gut, würdest du denn das ganz Große haben? Ganz groß, ja. Ach, guck mal, hier, wir haben noch, mit wem habe ich noch drüber diskutiert, dass wir keinen kennen, der sich ein Großes kauft, aber ich meine, der Markt ist ja da für die Großen.
Oh doch, also ich kenne auch der Kollege Jörg Wirtgen, unser Ressortleiter, der ist ein großer Fan von diesen Note-Geräten zum Beispiel, einfach wegen der Größe und wegen des Stifts. Und für den, wenn es mal ein iPhone wäre, dann käme auch nur das Große in Frage, weil es für ihn auch zum Beispiel Tablet-Ersatz ist. Mhm. Das ist halt so der Zwischengerät zwischen den Zwischengeräten. Nochmal zwischen Tablet und großem Smartphone gibt es dann nochmal die Phablets und du hast jetzt Apple.
Ich meine, ich telefoniere mit dem Ding nicht. Ich starre die ganze Zeit drauf und da ist es einfach schon ganz praktisch, wenn es ein bisschen größer ist und höher auflösend. Und
ja, aber viele Leute beschweren sich halt, dass es nicht richtig in die Tasche passt. Und
ja, ich habe also das davor mal in die Tasche gesteckt und das passt noch einigermaßen rein. Von daher, man muss halt seine Hosen jetzt danach kaufen.
Ja, ja. Also ich teste seit mehreren Jahren Smartphones und ich bin einfach davon weggekommen zu sagen, das ist meine Lieblingsgröße. Weil es einfach so ist, wenn man eine Woche lang mit dem Ding rumrennt zum Beispiel und danach wieder ein anderes großes Gerät, ein Samsung S4 mit 5 Zoll Display oder so in die Hand mit oder das hier, es ist auf einmal winzig, so ein Gerät. Ja? Wenn man vom iPhone 4, 5 kommt, irgendwie sowas halt mit 4 Zoll, ja, und nimmt so ein Gerät in die Hand, ist das gigantisch und man fragt sich irgendwie, wo soll ich das hinstecken in meine Hose, ja. Es ist Gewöhnungssache und alles hat seine Vor- und Nachteile und ich glaube, das sieht man bei Apple jetzt auch, dass es halt nicht das ideale Gerät gibt es einfach nicht. Und deswegen gibt es jetzt auch 2 Geräte zur Auswahl.
Ja, aber was ich krass finde, ist, dass es gibt ja immer noch Leute, die sagen, der klassische Apple-Formfaktor, diese kleine Größe, das ist das Nonplusultra. Ja. Und die haben ja jetzt kein neues Telefon gekriegt. Die können zwar immer noch das 5S kaufen, aber offenbar wird das ja jetzt nicht mehr.
Aber ich glaube, es ist genau das, was du meintest. Das Telefon, also ich glaube, es telefonieren immer noch sehr viele, ich unter anderem auch. Und als man noch viel, viel mehr telefoniert hat, war es halt auch das Wichtigste, dass ich es in die Tasche stecken konnte, dass ich es wegstecken konnte, dass ich es angenehm in der Hand halten konnte, mal eine halbe Stunde, wenn ich plaudere. Was mittlerweile eher der Fall ist, wie man es benutzt, ist, du surfst auf Seiten, du scrollst viel, du schreibst viel, du tippst viel. Und dafür ist das 4-Zoll-Display zumindest nicht ideal. Und dafür will man eher ein größeres Display, wo man auch eine ganze Seite sehen kann oder ein YouTube-Video auf voller Größe sehen kann. Also
und gegen diese Geschichte, dass man da oben, also ich komme interessanterweise immer auch bei großen...
Ich hab das Ding damals in die Hand genommen und dachte, scheiße, ich muss es mit 2 Händen bedienen und mittlerweile habe ich mich dabei erwischt, wie ich halt so im Alltag zack, zack, zack an jede Ecke komme und mich auch nicht darüber beschwere.
Aber Apple hat da doch jetzt so eine ganz absurde
Technik erfunden. Ja, also eigentlich was man sonst so von Samsung eher erwartet, die haben ja immer so ein abgedrehte Bedienungsideen irgendwie. Also es gab von Samsung zum Beispiel mal was, wo die für diese großen Geräte, wo man dann den ganzen Bildschirm verkleinern kann auf so 1/4 des Displays, alles andere ist schwarz, damit man es dann mit einer Hand bedienen kann. Ja. Und was jetzt Apple macht.
Anti-Zoom.
Bitte?
Ein Anti-Zoom.
Ja, genau, so in der Art, ja. Also, und was jetzt Apple gemacht hat, ist was Ähnliches. Man zieht um den Display das ganze Fenster runter und kann dann halt an die obere linke Ecke beispielsweise besser kommen.
Aber wenn man das runterzieht, dann muss man erstmal ganz nach oben kommen. Oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also ich habe es mir nur in Videos angeguckt. Ich habe
das
mir
auch nicht so richtig kapiert.
Ich höre gerade vom Kollegen Achim, unserem wirklichen Smartphone-Experten, man muss einen Doppelklick auf den Knopf geben und dann scrollt es runter.
Ah ja, okay.
Ich hatte das halt noch. Okay, und er fand es bei den Samsungs geil.
Wir machen uns darüber lustig. Ich meine, ich muss sagen, es gibt ja manchmal Sachen, die wirklich im ersten Moment total absurd sind, aber die, an die man sich ruckzuck gewöhnt. Also ich habe
was bei Apple vor allem manchmal passiert.
Ich habe ein iPad und ich muss sagen, dass ich diese Funktion, dass man irgendwo auf dem Screen einmal so runterwischen kann und dann dieses Suchfenster bekommt, das ist geil. Und das hat tatsächlich, das geht bei Android, ich habe ein Android-Telefon, damit man beide Systeme kennt. Jedenfalls kann ich das runterziehen und also ich kann habe diese Google-Suchleiste und kann da immer suchen, aber diese Bewegung, die ist cool.
So geht es mir auf Android-Tablets, weil ich meistens einen iPad hatte und es diese Geste gibt, wo du die Hand zusammenziehst mit den Fingern und er dann auf den Homescreen wieder zurückrutscht.
Ah ja, genau.
War am Anfang, dachte ich, was soll ich da drauf rumrutschen mit der ganzen Hand? Aber es ist super praktisch, die Geste einfach. Ja. Manchmal muss man es halt erst ausprobieren und so, das betrifft halt auch die Displaygrößen. Manchmal muss man es erstmal in der Hand haben und einfach sich zwingen zu benutzen.
Ja, da müssen wir mal abwarten.
Also muss man natürlich nicht, aber man sollte da keine Vorbehalte haben, egal in welche Richtung, finde ich.
Aber ich glaube, man kann zusammenfassen, dass außer der Displaygröße jetzt nichts Weltbewegendes.
Also sie haben jetzt halt auch NFC, das
darauf
vor allem für ihr Payment-System.
Genau, halt. Das ist doch eine dicke Geschichte, ne? Dass Apple jetzt Apple Pay forciert.
Genau, also die haben eine Kooperation mit bislang US-amerikanischen Banken und das Ziel ist dann halt, dass man wirklich mit dem Smartphone das Smartphone per NFC an irgendein Gerät hält, was im Laden steht. Und gleichzeitig sich mit dem Fingerabdrucksensor der iPhones autorisiert und dann die Zahlung vornimmt.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat Apple da schon ganz schön viele Partner im Sack, ne? Also erstaunlich viele.
Im Wesentlichen in den USA.
Also
ich bin sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland in absehbarer Zeit auch eine Ansatzweise kommt, weil alles, was ich bis jetzt gehört habe, haben es alternative Bezahlsysteme hier in Deutschland extrem schwer, weil einfach kein Bedarf da ist. Also
ja, und auch nicht
das
die Offenheit.
Funktioniert eigentlich relativ
komisch,
gut.
Ne? Weil, also das nervt. Ich finde,
also
in Deutschland
mit EC-Karte
gerade so aber kannst du kleine Beträge nicht. Und das finde ich in den USA wirklich.
Doch, mit EC-Karte kann man im Supermarkt kleine Beträge
mittlerweile.
Aber ich habe schon, also oft sehe ich noch dieses Schild nicht unter, keine Kartenzahlung unter 10 Euro.
Das bezieht
sich auf Kreditkarten, nicht auf EC-Kartenzahlung.
Ich glaube,
da ist aber gerade bei Kreditkarten ist der Gag. Also dieses System von Apple basiert ja auf einer Kreditkarte. Man braucht erstmal eine Kreditkarte und kann dann über das Telefon über die Kreditkarte bezahlen. Mhm. Und das ist halt in den USA, es ist ja eine ganz andere Kultur beim Bezahlen. Da ist ja die Kreditkarte dauernd dabei.
Warum eigentlich? Also warum will man mit dem Handy bezahlen? Also was ist da? Warum ist das jetzt die Zukunft?
Also ich sehe es auch so, dass es für den Kunden in Deutschland jetzt nicht so ein super toller Vorteil ist. Ich glaube, die Händler wollen das, weil es für sie ein großer Aufwand ist, das ganze Bargeld zu verwalten und zu sichern.
Naja, aber ich meine, ob ich jetzt so eine kleine, ein paar Gramm schwere Plastikkarte dabei habe, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder mein Handy. Also mir ist jetzt nicht bewusst, warum wir jetzt unbedingt ein Handy-Payment-System brauchen. Also was da jetzt der große Vorteil ist.
Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass die Händler hier in Deutschland das wirklich wollen, weil die haben jetzt irgendwie mühsam EC-Kartenzahlung eingeführt und haben sich dagegen schon ewig lang gesträubt. Wie lange das gedauert hat, bis man hier im kleinen Supermarkt um die Ecke mit Karte zahlen konnte, das waren ja richtig Ewigkeiten.
Ich finde das auch völlig gerechtfertigt, also dass man halt solche Systeme nicht sofort annimmt. Ich meine, was ist empfindlicher als die eigenen Finanzdaten, ja? Mhm. Und dass sich dann einem Konzern halt sowas, dann wie einen neuen Konzern, das wissen ja sowieso schon alle Banken und so weiter, dann einen neuen Konzern nochmal meine ganzen Käufe und so offeriere.
Ja, Apple sagt ja angeblich, dass sie nichts erfahren werden. Und das,
aber es ist halt wieder jemand Neues in der Kette mit drin. Und somit auch, also...
Naja, ist aber sowieso jemand drin. Also bei vielen... dieser Finanztransaktionen sind ja immer noch zusätzliche Bezahldienstleister involviert. Mhm. Im Gegenteil, ich denke sogar, dass das unter Umständen jetzt mit Apple einen Schritt direkter sein könnte, als das davor war. Weil wenn irgendein kleiner Händler mit EC-Karte oder Kreditkarte zahlen konntest, dann machst du das ja in der Regel auch nicht direkt, geht das nicht direkt von dem Händler zu der Bank, sondern da ist in der Regel auch nochmal ein Dienstleister dazwischen geschaltet. Und von daher könnte das sogar sein, dass das jetzt nochmal irgendwie, weil es ein großer Zentraler ist, nochmal eine Stufe direkter ist. Aber
also was ich auch nur damit sagen möchte, ist, dass so eine Skepsis gegenüber dem Thema, halt absolut gesund ist, denke ich, weil es ja wirklich um äußerst sensible Daten geht. Und jedes Mal das erst zu hinterfragen oder vielleicht auch abzuwarten, was damit passiert und auch abzuwarten, was zum Beispiel in den USA erstmal, wie das angenommen wird, wie es funktioniert, ob es noch irgendwelche Probleme gibt, finde ich absolut gerechtfertigt.
Wir warten das mal ab und ich finde, dass vielleicht können wir mal eine ganze Sendung darüber machen, weil das mich würde es echt mal interessieren, mich soll wirklich mal jemand überzeugen, warum das jetzt irgendwie der neue Hot Shit ist, dass man jetzt...
Laden wir jemanden von Apple ein.
Ich glaube, das ist dann wirklich geil und wirklich eine Sache, die man haben will, wenn nicht an jeder Ecke ein EC-Kartenautomat steht und du eben nicht überall mit Karte zahlen kannst, wo also diese Infrastruktur noch nicht da ist.
Du meinst, dass die Implementierung
der... Aber Smartphones eben schon relativ verbreitet sind. Also zum Beispiel in relativ vielen noch nicht so weit entwickelten Ländern, wo eben nicht an jedem Eck ein EC-Automat steht, die Leute aber ihr Smartphone dabei haben, da kann das Bezahlen mit dem Smartphone unter Umständen durchaus ein Schritt vorwärts sein, wo also die Leute tatsächlich darauf warten, dass eben diese Brücke zwischen immer Geld mit sich rumtragen müssen und also irgendwie Bargeld loszahlen unter Umständen noch nicht gebaut wurde.
Ja, hast du vielleicht, wir warten das mal ab, wir gucken mal, was passiert. Aber lass noch mal ein bisschen über die Uhr reden.
Ja.
Das ist ja
genau die Watch, ja.
Das ist ja meiner Meinung nach.
Warum heißt sie denn jetzt nicht iWatch, sondern Apple Watch?
Das ist eine gute Frage.
Warum heißt es iPhone 6 Plus? iPhone 6 Plus und nicht.
Naja, aber iPhone, Pro. iPad und die haben ja da schon irgendwie eine gewisse E-Money entwickelt. Von daher finde ich das jetzt schon irgendwie überraschend, warum das jetzt irgendwie auf einmal nicht in diese i-Generation reingehören
vielleicht soll. Vielleicht gibt es dann irgendwann die iWatch und das ist dann nochmal ein anderes Gerät.
Das könnte sein. Also ich habe auch noch keine Erklärungsversuche im Netz gelesen. Also
vielleicht ist es rechtlich schon geschützt.
Vielleicht hat ja irgendwer von euch eine Idee, was die Motivation dahinter sein könnte, das nicht iWatch zu nennen.
Ja, würde und also auch gerne mal. Verschwörungstheorien. Alles,
alles umso verrückter, umso besser.
Ja, finde ich auch gut. Aber jedenfalls die iWatch. Also wie gesagt, wir haben alle gedacht oder viele gedacht, dass Apple jetzt wirklich mal die Smartwatch so konzipiert, dass sie wirklich eine Zukunft hat.
Ja, also, dass Apple eigentlich das macht, was sie halt bei vielen anderen Produkten gemacht hat, wo es halt schon ein Produkt gab, also beim Smartphone, beim Tablet, aber die Sachen halt noch nicht so funktioniert haben, dass sie wirklich Spaß gemacht haben.
Genau.
Das haben sie ja mit dem iPad und iPhone, haben sie es ja eigentlich schon geschafft, das zu revolutionieren.
Genau.
Das, was man bislang gesehen hat, meiner Meinung nach ist es noch nicht die große Revolution, wo man sagt, jetzt kommen die Smartwatches bei den Nutzern an. Das Ding konnte nicht viel mehr als die Uhren, die auf der IFA vorgestellt wurden.
Genau, weil Android Wear, Android Wear ist ja kaum in aller Munde.
Genau, aber das ist ja die Basis für die Android Smartwatches.
Aber ich habe das Gefühl, dass Android Wear eigentlich schon relativ weit ist. Also das Android Wear ist so die einzige Smartwatch, ich habe das auch mal ein paar Tage ausprobiert, so eine Android Wear Uhren. Und das war gut. Also das, ich trage sie jetzt nicht mehr, weil es mich genervt hat, die ständig aufzuladen. Aber dass man auf jeden Fall alle Benachrichtigungen auf die Uhr bekommt, das bringt schon was. Also mein Kollege Stefan Portek hat auf der IFA gesagt, ich brauche unbedingt einen Zusatzakku für mein Smartphone, weil ich auf der IFA immer ständig auf mein Handy gucke. Und nun hat er also die Uhr aber mitgenommen und er hat gesagt, nach einem Tag IFA hat er noch die Hälfte Akku gehabt, weil er das Handy letztendlich die ganze Zeit...
musste dafür die Uhr aufladen.
Ja, die Uhr hat es möglicherweise auch ausgehalten, aber das ist schon, das leuchtet mir schon ein, dass das ganz sinnvoll ist. Aber ich muss sagen, dass viele von den Screenshots von der Apple Watch, die haben mich echt stark an Android Wear erinnert. Also auch.
Ja, ich meine, also das ist doch aber auch so wie mit iOS und Android. Die Systeme nähern sich natürlich an. Da ist immer diese Diskussion, wer schaut jetzt von wem ab und wer kopiert da etc.
Ja, es geht
in beide Richtungen. Also ich finde, was passiert ist einfach nur, dass da eine natürliche Evolution stattfindet und die jeweils die Vorteile übernehmen, leider auch manchmal die Nachteile. Aber bei den Smartwatches genauso wie bei den Smartphones, das
Da hast du natürlich recht,
aber
trotzdem war beim iPhone, das war ja wirklich jetzt noch nie da gewesen.
Klar, das erste schon, natürlich, ich spreche von jetzt.
Genau.
Und ob du jetzt Android oder iOS benutzt, beispielsweise auf einem modernen Smartphone,
ist relativ
Schnuppe. Das kommt
ja, aber bei der Uhr hatten wir halt gedacht, dass Apple da jetzt was, ich meine, und das Innovativste ist dieses Drehding, ne? Dass da
sie haben diese Krone, ne? So eine Analoguhr halt nachempfunden, womit man halt rein und rauszoomen kann. Dadurch, also soweit ich es verstanden habe, erspart man sich hauptsächlich die zwei Fingergesten, also die Zoom-Gesten.
Aber letztendlich in der Präsentation wurde dann doch, also da wurde erst stundenlang diese Krone erklärt und dann wurde doch die ganze Zeit nur getoucht.
Also was ich lustig fand, dass bei der Präsentation...
Ihr habt ja alle gesehen, oder?
Also ja, ja, immer abgehackt. Ne? Der Stream hat ja nicht funktioniert, aber ja.
Also ich habe den Stream nicht gesehen, aber ein Kollege hat mir berichtet, dass die Watch, als sie dann auf der Bühne war, dass der Apple-Mitarbeiter sie dann nicht am Handgelenk bedient hat, sondern dass er sie ausgezogen hat und dann immer so. Und ich wüsste halt gern, ob es wirklich bequem ist, die ganze Zeit hier so rumzukurbeln,
wenn ja, man genau,
sie
am Handgelenk stimmt. Das hat. Das ist eigentlich also, eine unangenehme. Also wenn ich mir
die ist ja groß und so, diese Krone größer.
Naja, aber wenn ich so an früher denke, als ich noch Analoguhren hatte und man damit, also das war schon eher eine, das war fummelig. Ne? Ja. Das war immer also
wenn ich die Uhr stelle, dann ziehe ich sie auch aus.
Ja. Genau. Ja, also das ist irgendwie...
Aber bei aller Skepsis, ihr seid schon irgendwie davon überzeugt, dass man sowas haben möchte, weil also ich muss sagen, ich war total heiß auf das erste Smartphone, das musste ich haben. Das also erste Telefon, mit dem man tatsächlich richtig Internet machen kann, musste ich haben. Tablet, Pad fand ich auch eine geile Sache, wollte ich haben. Aber Uhr habe ich irgendwann mit 16 meine letzte getragen und danach nie wieder.
Ja,
und,
das sagen viele Leute.
Ich weiß nicht, irgendwie macht mich das Thema nicht an. Also ich wüsste nicht, warum ich so ein Ding haben wollte.
Nee, was mich echt schon nervt, ist, dass man immer, also man hat sein Handy in der Tasche und eigentlich vibriert das ja ständig oder piept ständig, weil man immer irgendwas, weil da ist irgendwas, eine Spam-Mail oder WhatsApp oder was weiß ich.
Du kriegst immer eine Mail, einen Piep?
Immer da rein. Okay. Naja, gut, nicht immer, aber gerade WhatsApp und so und Facebook, dann liked irgendjemand was von mir, kann man alles abstellen, okay. Aber trotzdem ist da schon viel los auf dem Handy. Und wenn ich dann ständig das aus der Tasche ziehen muss und dann das Entsperrmuster eingeben und dann, es war nur eine Spam-Mail oder war nur ein Facebook-Like, tu es wieder rein, das nervt halt. Also es ist schon irgendwie sehr souverän, dass man einfach nur so diskret.
Ich weiß nicht, ich fand das gar nicht so souverän. Also einer der Gründe, warum ich meine Uhr damals weggetan habe, war, dass ich viel zu oft auf die Uhr geguckt habe, ohne dass es eigentlich nötig wäre. Also ich wusste danach zum Teil nicht mal die Zeit wirklich, wenn du mich gefragt hättest.
Ja, ich
und also ich
aber, guck mal, du
wieder in so eine Manie zu verfallen. Nee.
Aber das ist eine Grundsatzentscheidung. Also, ob man
ich sehe, aber ihr beiden tragt Armbanduhren.
Ja. Genau, ja.
Und was müsste passieren, damit ihr die durch irgendwas Elektronisches ersetzt?
Das ist für mich ein Schmuckstück. Und das ist nichts, was ich unbedingt brauche. Ich kann auch auf mein Smartphone gucken.
Ja, aber es sagt ja keiner, dass niemand so ein Schmuckstück macht.
Ja, aber das ist halt bislang nicht passiert. Und ich würde
die G-Watch von LG, die hat so ein bisschen so einen Look, ne?
Ja, aber das ist halt auch nochmal. Also die ist nicht hässlich, die G-Watch, aber so, die ist nicht so flach und die ist einfach nicht so hübsch, finde ich.
Ja.
Also ich versuche mittlerweile eher die ganzen Benachrichtigungen runterzufahren und vielleicht alle jede Stunde noch auf mein Handy zu gucken und dann halt weniger aus dem rausgerissen zu werden. Mhm. Klar, lasse ich mich auch gerne ablenken und so, aber mit der Uhr, dann würde das ja gar nicht mehr abreißen, dieser ganze Nachrichtenstrom. Und
wie oft am Tag kriegst du eine Benachrichtigung von den Diensten, die du nicht innerhalb der nächsten Stunde beantworten kannst? Also die du irgendwie sofort, wo du drauf reagieren musst. Und es ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung. Genauso, also wenn du halt sowieso auf Twitter und Facebook und weiß ich was in der App jedes Mal die Benachrichtigung angeschaltet hast, dann ist, glaube ich, eine Smartwatch schon was für einen, wenn man halt das immer mitbekommen möchte.
Ja, wenn man so ein Junkie ist, der immer
ist ja legitim.
So eine Verbindung zum Netz
hat. Also ich finde es cool zum Sport, Fahrradfahren. Muss das Handy nicht irgendwie an den Lenker schrauben oder so, sondern.
Ja, aber das geht ja noch nicht. Also das geht, also das ist ja das Problem, dass diese, das wäre ja cool, also dass die Android Wear Uhren, die haben jetzt gerade erst ein Update bekommen, dass sie theoretisch Musik offline abspielen können und einen GPS-Track aufzeichnen können. Aber da gibt es, soweit ich weiß, noch keine App dafür.
GPS-Track aufzeichnen kannst du doch mit dem Handy in der Hosentasche genauso.
Aber es geht ja darum, dass man das Handy zum Joggen dann, wenn man so eine tolle Uhr schon hat, dass man nicht noch das Handy mitnimmt.
Also als Standalone,
Als Standalone. Weil das kann ich nachvollziehen. Das ist schon, also das Handy beim Joggen ist schon ein bisschen nervig. Nervt.
Auf jeden Fall.
Ja, ist schon besser, wenn man
sich mit dieser Handygröße wird das dann vielleicht wirklich ein Problem. Da muss ich mir dann vielleicht
und
auch.
Ob man jetzt, wenn man so ein kleines Ding, was man sich ums Armgelenk macht und was womöglich dann auch noch die Herzfrequenz aufzeichnet ohne Brustgurt, was ja auch gehen soll.
Da weiß ich immer noch nicht, was ich mit den Daten anfangen soll. Also ich finde
das. Nein, weil du kein Läufer bist.
Also wenn du läufst,
dann wenn du läufst, ist das auch, ja ganz wichtig, weil du musst ja dann in so einem Korridor sein. In so einem,
Ja, okay, für den Sport vielleicht. Aber ansonsten, also mit den Fitnessdaten, das habe ich immer noch das Gefühl, es wird gesammelt halt, aber die Hersteller sagen mir überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich kann nichts Produktives daraus machen, ja, sondern ich habe es dann.
Es gibt schon.
Und der Hersteller auch leider.
Also Jawbone zum Beispiel mit ihren Armbändern, die machen, also die bereiten das so meiner Meinung nach am schönsten auf. Da kriegt man so ganz schöne Graphen oder so, aber da hast du recht.
Ja, aber passt du dann dein Training an oder was machst du?
Diese Aktivitätsdaten sind ja meistens so 24-Stunden-Daten, um einfach deine Aktivität anzuzeigen. Und ich finde das
ja, aber was witzig. Ist der, also abgesehen davon, dass du es weißt, was ist der Vorteil davon?
Also ich zum Beispiel habe festgestellt, dass ich typischerweise, wenn ich einfach nur so laufe, viel zu schnell laufe. Um langfristig mehr Ausdauer zu kriegen, muss ich langsam laufen. Das heißt, also ich habe mich tatsächlich darauf geprügelt, dass mir mein Handy eben, wenn der Puls über einen bestimmten Schwellwert ging, hat es irgendwie gepiept. Dass ich dann wieder ein bisschen langsamer wurde. Und so habe ich mich eben tatsächlich dazu gebracht, mal eine Zeit lang systematisch langsam zu laufen, um eben die Ausdauer aufzubauen.
Das ist jetzt Sportelektronik. Das ist ja jetzt also sozusagen spezifisch für den Sport. Und was aber auch diese ganzen Smartwatches ja können, ist so eine allgemeine Aktivität über den Tag. Und da weißt du nicht, was du damit anfangen sollst. Und das ist, da
kann außer, man dass es halt anfangen. Mal wieder an den Hersteller geschickt wird
ja, und das ist,
an sich andere Dienste wahrscheinlich.
Das ist schon ganz interessant, dass man mal sieht, wie sieht eigentlich so eine durchzechte Nacht so im Grafen aus oder wie viel Kalorien verbrauche ich eigentlich auf so Messetag oder wenn ich den ganzen Tag im Bett bleibe.
Ja, aber was machst du dann damit?
Das ist einfach nur so, also bei mir ist das nur so Nerd-Neugierde.
Aber das sind
geht auch nicht um Selbstoptimierung.
Aber das sind auch schon wieder Daten, wo ich es ziemlich scary finde, wenn absolut. Jemand anders die in die Finger absolut. Bekommt.
Und das ist ja der Fall.
Was der da irgendwie versuchen könnte rauszulesen. Ja. Also deine Pulsfrequenz, wenn die
Körpertemperatur, Pulsfrequenz und
Hautfeuchtigkeit, wenn möglich noch.
Ist auch.
Und bei einigen du hast im Prinzip alle Komponenten für einen Lügendetektor.
Total, zum Beispiel, ja. Oder auch, wann habe ich mich aufgeregt, wann bin ich entspannt und so.
Genau.
Natürlich, das sind und alles
Daten. Wann hatte ich was aufgeregt oder angeregt? Genau.
Und allein wenn der Tracker merkt, Daten irgendwie zusammenbinden und dann weiß man schon, ja.
Du sitzt, dein GPS-Empfänger sagt, du sitzt in der Arbeit und dein Pulsmesser sagt, du hast einen extremen Ruhepuls. Ja? Was sagt es darüber aus schon, ja? Was du daraus lesen kannst?
Also. Ja, das sind schon sehr intime Daten, die also da rückt mir irgendwas schon ziemlich nah auf die Haut, sozusagen, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Vor allem, weil die meisten dieser Geräte, also wenn das jetzt einfach nur auf diesem Gerät gesammelt wird, im Flash-Speicher und ich kann das dann auslesen an meinem Rechner. Und
das wird dann gleich in die Cloud geschickt,
oder? Das wird immer in die Cloud geschickt. Eben. Also mir ist kein aktiv, außer von einer deutschen Firma, den habe ich aber noch nicht getestet, ist mir kein Aktivitätstracker und auch keine Smartwatch bekannt, die diese Daten nicht sofort in die Cloud schickt. Weil die Hersteller sagen natürlich, das ist alles viel zu umständlich. Man will ja dann danach vom PC oder vom Smartphone auf die Daten zugreifen und so weiter. Und man muss sie nicht erst umkopieren.
Das wäre ja fürchterlich aufwendig, die Daten
von USB-Kabel einzustecken.
Von der Smartwatch auf den PC zu
senden. Ja, sie sollten wenigstens ein Opt-in oder so haben, aber das das ist interessanterweise wirklich ein deutsches Problem. Also das haben ja auch Hersteller schon gesagt, dass sie in Deutschland wird immer darüber diskutiert, das habe ich vorher noch nie gehört. Also in anderen Ländern ist das offenbar
völlig unproblematisch. Wobei ich sehe das positiv, dass
hier diskutiert das auch positiv. Wird. Ja. Und ich finde, man sollte da halt immer wieder darauf hinweisen, dass viele Menschen das doof finden. Und ich denke, dass dann irgendwann vielleicht auch zumindest, dass sie eine Option anbieten, bitte nicht in die Cloud schicken. Das würde ich auch gut finden.
Im Zweifelsfall wird es Apple richten.
Wir warten mal, aber ich bin echt sehr gespannt, wie die Apple Watch, ich muss mich auch sehr zusammenreißen, nicht iWatch zu sagen, da hast du echt recht, also wie die Apple Watch dann
die A-Watch
performt, ob die wirklich so ein Game Changer ist, weil die kommt ja erst nächstes Jahr und es kann ja auch noch viel passieren.
Also mit Sicherheit kann man es wirklich erst sagen, wenn man es in der Hand hat, ja.
Und also ich würde mir eher eine Google Glass zulegen als eine iWatch.
Oder mit einem besseren Akku.
Ja, aber nur so vom Konzept her, also so die Informationen sich zumindest optional irgendwie in die Brille einblenden zu lassen, finde ich, hat eher was mich also interessieren würde als
Ja, aber das eine Brille ist aufdringlicher, ne? Also so eine Uhr kann man sehr diskret tragen, wenn man das so macht. Wenn die gut gestaltet ist, dann merken Außenstehende gar nicht, dass das eine Internetuhr ist, sondern, ne? Und bei so einer blöden Brille, da bist du sofort, und gerade bei der Google Glass, das ist auch hier in Deutschland ja, sagen wir mal, ich habe ja so ein Ding in der Schublade und du wirst sagen wir mal, schnell stigmatisiert, wenn du so eine Brille aufhast. Also da ist man, macht man sich nicht unbedingt beliebt. Mhm. Und bei so einer Uhr, das kann man doch ein bisschen diskreter machen. Also
was man vielleicht abschließend zu den Wearables sagen kann, ist, dass es einfach eine Entwicklung ist, die gerade eben begonnen hat. Auch genau. Mit der Brille genauso. Und die nächsten Jahre da auf alle Fälle noch einiges kommen wird. Hat man zwar bei den Smartphones, hat man es ja gesehen.
Bin echt gespannt mit den Smartwatches.
Ja, vor allem, wenn dann irgendwann hoffentlich mal die Akkus noch ein bisschen besser werden und
größtes Problem
man die noch, Dinge ja. nicht ständig laden muss. Also ja. mir geht das mittlerweile so auf den Senkel, dass ich irgendwie tausend Zeug habe, dass ich laden muss, ja. dass beziehungsweise, dass genau dann, wenn ich es eigentlich benutzen will, gerade out genau. of Akku ist. Also Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, genau. geile Sache. Keine Kabel mehr, an denen man sich verheddert, aber...
Ja, aber Laptop, Smartphone, Tablet, Bluetooth-Kopfhörer und dann noch eine blöde Uhr, das ist doch, da wird man doch wahnsinnig. Also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich höre jetzt aus unserer Diskussion, dass sich wahrscheinlich keiner von uns eine Smartwatch im Moment kaufen würde, oder? Nicht. Das sagt ja schon einiges über die Marktchancen aus. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich könnte es mir eventuell vorstellen, aber dieses tägliche Aufladen, das hat mich total genervt bei diesen Android Wear Watches. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Gut.
Definitiv.
Ja. Das, und wie gesagt, eure Meinung interessiert uns auch zu den Smartwatches. Also gerne kommentieren.
Das müsste eigentlich Pink Panther kommen. Ne? Wer hat an der Uhr gedreht?
An der Krone gedreht.
An der Krone, genau.
Das ist, da kann man ja drehen. Ja. Genau. Ja, schön. Danke fürs Zuhören und zugucken.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
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 CT Uplink.